Kennt ihr das, wenn Kinder anfangen auszufliegen? Man sieht sie nicht mehr häufig. Und dann denkt man so als Eltern, zwischen ihnen, wie geht es echt? Was machen sie echt? Haben sie es geschafft? Das, die Herausforderung, die man vielleicht hat gewusst und so. Und die Gedanken, wer gerade so in der Phase ist, der kann mitfühlen. Mit der Familie Wille, bei uns ist es sogar ein bisschen so, pflücken werden sie. Und die Gedanken, die hat der Vater im Himmel über uns. Und nicht nur über denen, die jetzt 20 sind, sondern auch über denen, die jetzt 70 sind, 80 sind, 15 sind. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's dir? Wie geht's dem Kind? Und darum hat der Vater auch so eine Sehnsucht, uns zu leiten, zu uns zu reden. Wir haben letztes Mal in unserer Serie, eben aufgrund auch gerade von diesem Vers, 2. Timotheus 3,16, gesehen, dass die Bibel nicht nur eine Orientierung ist, eine Information ist für das Leben, natürlich eine geniale, gute, sondern dass da Kraft drin ist und da, wenn das zusammenwirkt, dann ist es so stark, Gottes Wort. Vielleicht ist letzte Woche jemandem, gerade auch, weil die Erwartung ist gestiegen, weil es die Bibel ganz anderer, nochmal ein ganz anderer, ein anderes Ding ist geworden. Vielleicht ist jemandem wirklich ein Bibelvers angesprungen letzte Woche, so wie es Katrin Müller hat gesehen und er hat die Antwort bekommen. Das ist natürlich spannend. Die Bibel ist also Gottes, wir sehen dem auch, Gottes normatives Wort. Also Gott hat hier verschrieben, was für uns Menschen vor der ganzen Anleitung vom Umgang untereinander, was gut ist. Und die Bibel beinhaltet ja wirklich enorm viele Themen. Ich weiß nicht, ob noch das schon mal bewusst war. Auch ganz moderne, wo man manchmal das Gefühl hat, oh, ganz moderne Themen. Kennt die Bibel schon lange, oder? Zum Beispiel meine Elternschaft. Da fängt es schon an mit Gott Vater als das Grundmodell über Elternschaft, Familie. Single sein, 1. Korinther 7. Etwas, was man vielfach wenig beachtet. Es hat auch ein ganzes Buch über Erotik, das hohe Lied vom Salomon zum Beispiel. Steuerfragen und Fragen zur Regierung. Da hat es Jesus-Wort, da hat es Paulus-Wort. Psychologie, Resilienz in den Psalmen. Fairer Handel, das ist auch Propheten, manchmal anprangert und sieht, wie es gut wäre. Beziehung vom Chef zu Angestellten, Epheserbrief, Kolosserbrief unter anderem. Umgang mit der Schöpfung, auch schon ganz früh in der Bibel. Geburt, Tod, Altersfürsorge und Altersbetreuung im Timotheusbrief. Lebenssinn, Lebensziel natürlich, ganz maßgeblich. Und so könnte man noch ein manches weiteres Thema aufzählen. Und gleich wissen wir gerade die schon länger, vielleicht schon Jahrzehnte, wirklich Gottes Wort studieren. Es gibt gleich auch Menge Fragen, Menge Thema, wo man nicht einfach einen Satz nehmen kann und dann, ah ja, jetzt habe ich es. Und das ist schade, oder? Aber es ist ja so. Das gibt es einfach auch. Und es ist, mir ist noch Sinn gekommen, oder? Es ist ja ganz ähnlich auch bei vielen Abstimmungsfragen. Wo wir manchmal schon müssen abwägen müssen. Und wo wir eben nicht können sagen, ja gut, die Bibel sieht ganz klar das. Bei vielen Fragen ist es nicht einfach so klar. Und ich glaube, es ist auch falsch, wenn man das Gefühl hat, ja, als Christ stimmt man sowieso oder so und so. Es ist ja für unsere Mündigkeit und für geistliche Mündigkeit ist es wichtig, Pro- und Kontra-Seite, Pro- und Kontra-Quelle abzufragen, beide Seiten. Kommen wir zu unseren persönlichen Fragen zurück. Ich stelle uns ein paar, wie ihr es vielleicht auch selber kennt. Soll ich meine Arbeitsstelle wechseln? Vielleicht sind es schwierige Umstände oder was auch immer. Ist die teure Reise vor Gott okay, wenn ich jetzt oder wenn wir die machen? Ist der Missionseinsatz in das Risikogebiet? Ist das dran? Ist der Hauskauf gut? Passend. Soll ich die Operation machen? Oder ist es unweis? Ist das Risiko zu gross? Oder ist es sogar ein Ausdruck von Misstrauen Gott gegenüber? Vielfach ist sie das eben nicht. Weil Gott ja auch gerade diese Art kann brauchen. Wie machen wir es mit der Elternbetreuung? Bevor ich sehe, das haben wir in der Bibel als Thema. Aber es gibt Menge Zwischenfragen. Was ist jetzt gut? Was ist jetzt Gott gefällig? Und wie ihr seht, da haben wir einfach nicht ging Bibelsätze als Antwort. Oder etwas, was uns gerade anspringt, was so ein Rema wird, so ein Rema-Wort wird. Und da kommen wir, da braucht es eben jetzt weitere Führungsinstrumente von Gott, wie er uns führen kann. Oder anders gesagt, auf was oder auf wer können wir auch noch hören oder auch noch gucken. Und da werden wir ja noch weitere Themen eben in dieser Predigtserie haben. Klar hat man nicht jede Woche oder jede zweite Woche solche grosse Entscheidungen zu treffen. Das ist noch gut, oder? Bei mir, wenn ich so zurückdenke, was sind bei mir sehr folgenschwere Entscheidungen gewesen, die zum Teil auch für die Familie hat Folgen gehabt. Das war zum Beispiel, als ich mal vor der Frage gestanden bin, soll ich für mehrere Jahre Asylant aufnehmen? Da bin ich zwar noch Single, aber es war mir gleich eine wichtige Frage. Ist das gut? Ist das dran? Oder ist Sandra meine rechte Lebensgefährtin vor Gott, die ich mein ganzes Leben will bestreiten oder will mit ihr leben? Oder mit 33, dann, wo die Frage war, soll ich das Theologie-Vollzeitstudium, wir hatten schon Michelle, wir hatten schon ein Kind, soll ich das wirklich machen? Oder ist das einfach ein egoistischer Wunsch von mir, irgendein Spleen, ja, jetzt will ich halt etwas anderes machen? Das waren schwierige Fragen gewesen, und eben, weil sie so Tragweite hatten. Wie prüfen wir das? Und die Bibel sieht uns, Gott schenkt uns Ratgeber. Etwas ganz Wichtiges. Der Weise hört auf Rat, Sprüch 12. Oder wo viele Ratgeber sind, es darf einfach nicht zu viel sein, aber wo viele Ratgeber sind, gibt es Erfolg, Sprüch 15. Es ist also gescheit und natürlich auch demütig, wenn wir erfahrene Ratgeber beiziehen. Liebe Gemeinde und liebe Zuschauer, ich bin ein bisschen skeptisch, wenn Christen sagen, Gott hat mir gesehen. Und wisst ihr, wenn man so beim Unterton so vernimmt, ja, und bitte, sonst hat mir niemand etwas zu sagen. Ich weiß jetzt schon was. Denke ich, das ist, so verstehe ich die Bibel nicht, wie Gott ihn führen will, weil er vielfach eben auch andere Kanäle braucht und nicht nur gerade der Heilige Geist. Und vergessen wir nicht, bis wir in der Ewigkeit sind, haben wir halt nie 100% Heiliger Geist, 100% Trefferquote. Nützen wir die Weisheit Gottes von anderen Leuten? Ich war ein paar Jahre in einem Gebetsduo und nachher, als du Sandra da ist, dazu kam, ist es ein Trio geworden, mit einer über 90-jährigen weisen Frau, Witfrau. Und unter anderem dort habe ich manchmal so wichtige Themen einfach besprochen mit einer Frau Gottes. Ein paar weitere Punkte zur Auswahl. Wie sollen die Ratgeber sein? Welcher dienen uns? In Sprüche 7 und noch in vielen anderen Spruchstellen heisst es, der Anfang aller Weisheit. Und das ist schon, das tönt schon nach etwas Gewichtigem, oder? Der Anfang aller Weisheit, muss ich gerade gucken, wie es weitergeht, ist Gottesfurcht, oder? Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Also, das heisst, es ist allweil schon sehr hilfreich, wenn ich Menschen zu Rat nehme, die selber auch vor dem Gott und mit dem Wort Gottes leben. Ratgeber sollen natürlich erfahren sein und weise sein und mir einen Schritt voraus. Ich glaube, das ist logisch. Jemand erfahreniger als ich. Nachher, was auch hilfreich ist, wenn sie mich schon ein bisschen kennen, wenn sie mich vielleicht sogar langjährig kennen, wie es wäre, gerade so bei einer Frage, soll man das oder das eingehen, den Dienst oder den Beruf oder was. Sehr hilfreich, sehr wichtig, dass jemand ist, der ihn langjährig kennt. Und vergessen wir da die Eltern nicht. Die Eltern sind natürlich von den besten Ratgeber. Und denken daran, sie kennen ihn schon von klein an. Und normalerweise wissen sie auch Gutes, oder? Haben sie eine Liebe und wissen das Gute von ihm. Also vergessen wir die nicht. Und auch gerade in jungen Jahren nicht. Es ist so ein grosser Schatz, die Eltern auch um Rat zu fragen. Dann etwas weiteres ganz Wichtiges. Die Ratgeber müssen den Mut haben, mir ins Leben zu reden. Und vielleicht einmal zu sagen, Achtung, Achtung. Oder manchmal suchen wir die Ratgeber raus, wo wir genau wissen, ja, die sind ja für unsere Meinung, für unseren Wunsch. Das ist nicht. Es müssen Ratsgeber sein, das haben schon Könige nicht gerne gehabt. Oder wenn Propheten etwas sieht, was sie gar nicht gerne gehört. Und manchmal hat es ja Propheten dermassen Mut gebraucht, dass sie im ersten Anlauf noch nicht gewagt sagen, was sie wirklich hätten sollen sagen. Und manchmal haben es sogar die Könige gemerkt und gesehen, aber jetzt sag nur, was wirklich von Gott hast du bekommen. Und es ist eben wichtig, dass unsere Ratsgeber uns wirklich ehrlich ins Leben reden. Denken wir an Paulus, er beschreibt das im Galaterbrief 2, wo sogar der gross angesehene Petrus hat müssen massregeln, wahrscheinlich vor anderen Leuten, weil Petrus dort in dem Punkt sogar auch Barnabas hat geheuchelt. Und noch, vielleicht noch ein letzter Punkt, eben, es sollte nicht zu viel sein. Ausgewählte Ratsgeber, weil sonst bin ich dann gleich auch irritiert und verwirrt, wenn ich zu viele Meinungen höre. Liebe Gemeinde und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich spüre ein bisschen Konturen so von guten Ratsgebern. Leute, die mich kennen, die Erfahrung haben im Leben mit Gott und die ehrlich sind mit uns. Weil sie ein Herz haben für uns. Und ich frage dich, hast du so Leute zur Seite? Kennst du so Leute? So Christen? Ich wünsche es uns allen von ganzem Herzen. Aber wo sind sie eigentlich? Wer ist es eigentlich? Was sieht da die Bibel noch näher dazu? Und dann kommen wir zum Nächsten. Die Bibel redet von geistlichen Müttern und Vätern statt von Erzieher oder Zuchtmeister, Lutherdeutsch. Und irgendwie ist das noch so vom groben Begriff her noch ein guter Begriff für das. Und eben, wir sind in diesem zweiten Thema, wie führt uns Gott durch geistliche Elternschaft. Geistliche Elternschaft. Wir wollen Ihnen sehr bezeichnende Stelle zu diesem Thema, 1. Korinther 4. Denn wenn ihr auch 10.000 Zuchtmeister oder Erzieher, das ist der Pädagoge, in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Paulus stößt hier, wir spüren es ein bisschen, ein Seufzer aus. Und sagt, ja, von denen, die ging haargenau wissen, wann muss man genau was und wie und so machen. Von denen gibt es genug. Er sagt 10.000, vielleicht noch mehr. Das ist natürlich eine Metapher. Aber ihr braucht eben Väter und Mütter im Herr. Und die ticken ein bisschen anders. Väter und Mütter im Herr. Liebe Gemeinde und liebe Gäste, ich glaube, der Seufziger ist bis heute geblieben, dass es zu wenig hat von denen. Über Jahrhunderte. Eltern im Herr, geistliche Elternschaft, ist so etwas Kostbares, etwas Gottgefälliges, biblisch, natürliches, etwas Schönes, etwas Wichtiges. Wer das erlebt oder hat erlebt, weiß, was das bedeuten kann in einer Lebensphase. Und jetzt möchte ich eben zum Interview kommen mit der Katharina Bula. Katharina kenne ich seit 24 Jahren. Und ich habe vor ein paar Jahren gemerkt, dass genau das ein Thema ist, wo sie fest auf, nicht nur auf dem Herzen sitzt, sondern auch gewisse Sachen eben gemacht hat. Und darum, für Katharina auch ein bisschen zu kennen und dass er dann in einer Woche, wenn sie selber hier predigt, sich eben ihr Herz schon mal ein bisschen spürt, würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen, bitte dich hier Platz zu nehmen. Ja, Katharina, stell dich doch zuerst kurz vor. Wer bist du?
Wo soll ich anfangen? Vor 10 Jahren, früher habe ich 10 Jahre Schule gegeben. Ich war eigentlich Lehrerin. Ich bin dann in einer Therapiearbeit gearbeitet und habe die aufbauen mit anderen zusammen. Und am Schluss bin ich bei Mut zur Gemeinde gelandet und habe dort als Leiterin gearbeitet, als Seelsorgerin eigentlich und als Gemeindefraubauer. Und bin dort so ein bisschen mit dran gewesen, immer wieder 25 Jahre oder fast 25 Jahre. Und jetzt bin ich pensioniert und habe viel Zeit.
Was Katharina ging verschwiegt, wenn man selber fragt. Sie war schon 4 Jahre Grossrätin im Kanton Bern. Nur so ein bisschen für ihren Horizont noch richtig zu stellen. Wie hat es angefangen, dass dich das Thema geistliche Elternschaft einfach gepackt hat?
Also ich hatte schon immer mit jungen Leuten zu tun oder auch einfach mit vielen Leuten zu tun. Und im 12. habe ich dann im Rahmen meiner Arbeit neue Formen von der Kirche und wie man Kirche baut, anfangen auseinandersetzen. Und dann war es so die Zeit gewesen, bei Mut zur Gemeinde, wo die Jungen eigentlich nicht mehr gekommen sind, wo die gefunden haben, das ist ein alter Haufen, da braucht uns nicht mehr. Und die älteren Leute sind mehr und mehr weggestorben. Und da habe ich angefangen zu fragen, wie soll unser Weg eigentlich weitergehen? Und ich habe so wirklich mich mit ganz neuen Formen von Gemeinden auseinandergesetzt und habe mich so angefangen zu fragen, haben wir eigentlich noch die Ressourcen, für in ganz neue Gemeinden hineinzuwirken und die Leute dort noch abzuholen? Können wir das überhaupt?
Und eben, du arbeitest ja, oder hast angefangen mit Jungen auch zu arbeiten. Was brauchen denn die Jungen aus deiner Warte ganz speziell?
Es kommt immer darauf an, wie jung das man ist. Ich habe in der letzten Zeit so mit ein paar geredet, die waren so unter 25, die haben gesagt, das ist für mich kein Thema. Das hat mich noch interessant gedacht. Aber so von 25 bis 40, spätestens dann, kommen sie mit diesem Thema. Also ich denke, auf der einen Seite brauchen die Jungen viel Gebet. Und auf der anderen Seite brauchen sie Rückenstärkung. Da war eine junge Frau, sie ist in einer Familie aufgewachsen, wo sehr viel Manipulation war. Und mit 30 habe ich sie kennengelernt und dann hat sie gesagt, ich suche mir endlich eine Mutter, die mir neue Formen zeigen kann, die ich nicht von daheim mitgenommen habe. Ich muss etwas Neues sehen. Oder das war eine Gemeindediakonin, die gekommen ist. Und die hat immer gegeben. Und irgendwann ist sie wie ausgebrannt. Und alle ihre Freundinnen sind weggeheiratet. Und sie war die Einzige, die führig geblieben ist. Und sie konnte nicht mehr teilen. Und sie hat mich kennen und dann sagt sie, ich brauche eine Mutter, die endlich mir zulässt und mir Unterstützung gibt. Ich habe einfach niemanden, den ich austauschen kann. Sie ist dann in ein Burnout hineingefallen.
Und eben, du sprichst es ja gerade an, du arbeitest eben auch mit Leuten von mittlerem und älterem Alter. Was machst du dort oder was ist dir dort am Herzen?
Ich habe gemerkt, dass die Älteren oder dass unsere Kirche vielmal alt und jung nicht zulässt. Wir haben ein Programm für die Jungen, wir haben ein Programm für die Kinder, wir haben ein Programm für die Eltern, aber im Miteinander haben wir selten ein Programm. Und das hat mich so angefangen zu beschäftigen. Zugleich habe ich gemerkt, dass ein Haufen ältere Leute irgend so mit 50 irgendwann abhängen. Und sie sagen, komm, jetzt gehen wir noch ein bisschen reisen, jetzt sind die Kinder los, jetzt können wir endlich machen, was wir wollen. Ich habe nichts gegen das Reisen. Ich tue auch gerne Reisen. Aber wenn es nur noch Reisen ist oder wenn es nur noch so etwas ist und die Leute der Kirche nicht erhältlich sind oder den jungen Leuten nicht Rückendeckung geben, dann denke ich, da ist irgendetwas krumm gelaufen. Sie haben abgehängt. Und ich denke, die älteren Leute hätten so viel zu geben. Sie haben auf der einen Seite Zeit, sie haben auf der einen Seite Geld, die könnten auch viele Leute irgendetwas zahlen. Sie haben auf der einen Seite wirklich auch Erfahrungen, auch geistliche Erfahrungen. Und wenn die von ihren geistlichen Erfahrungen würden teilen, und ich glaube, da ist manches eins, das etwas zu teilen hat, was aber nicht mehr teilt, weil es denkt, ich bin alt, ich bin abgeschrieben, würde so manches ganz anders laufen. Und ich habe das Gefühl, wir müssten dort wieder schauen, wie wir miteinander einen Weg gehen, weil eine neue Zeit abgebrochen ist.
Und du hast ja auch ganz konkrete, praktische Sachen angefangen. Nicht nur Seminare, Schulung. Erzähl doch dort noch das eine oder andere, ganz konkret.
Auf der einen Seite bin ich im 12. oder nach dem 12. Es war schon im 16. bin ich dann in eine Weiterbildung gegangen auf Amerika und habe gesagt, ich wollte jetzt einfach wissen, wie die jungen Leute dort ticken. Ich habe es nicht gewusst. Ich bin alleinstehend. Ich hatte nie ein Kind. Und von dort her hatte ich dort auch zu wenig näher Kontakt gehabt. Und dann bin ich auf Amerika gegangen und bin dort plötzlich einem jungen Mann begegnet. In der Mensa, wir haben zusammen Pizza gegessen, haben zusammen angefangen zu berichten. Er war 28, er ist von Kanada gekommen. Und dann sage ich so zu ihm, du, was hast du gemacht jetzt? Und dann sagt er, ja, ich bin hier in dieser und dieser Schule. Und jetzt sind wir gerade eine Woche fasten. Ich komme gerade vom Fasten zurück und esse jetzt eine Pizza. Und dann habe ich gefragt, darf ich wissen, für was hast du gefastet? Dann sagt er, für geistliche Elternschaft in der Schweiz. Und mich hat das dann berührt, weil ich genau wegen dem bin dort war. Und er hat ja das nicht gewusst. Und ich habe das so ein bisschen als Reden von Gott genommen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich habe im Rahmen von Mut zur Gemeinde mit jungen Leuten angefangen und dort auch Praktikum gemacht, in ganz jungen Gemeinden, wo ich einfach auch wissen wollte, wie ticken die Jungen. Ich habe dort auch manche Erfahrungen gemacht, und manche gute und manche schwierige. Und zum Dritten habe ich bei mir daheim jetzt, ich habe zwei Wohnungen gemietet. Eine Wohnung habe ich vermietet an eine junge Frau, die ich so ein bisschen geistliche Mutter mal ein bisschen begleite, wo wir zusammen essen. Und in meiner eigenen Wohnung habe ich eine WG. Im Moment ist dort ein 32-Jähriger vom Ausland da, wo wir miteinander sehr viel berichten und auch Teil haben. Und das ist so ein Weg, wo ich mit jungen Leuten zusammen bin. Nebst dem natürlich habe ich eure Seelsorge natürlich immer wieder mit jungen Leuten zu tun. Ich habe einen Haufen Junge, die mir plötzlich anrufen und sagen, du, die sind manchmal so in verrückten Sachen drin. Auch in verrückten, okkulten Sachen. Und dann rufen sie mir an und sagen, wie würdest du jetzt da? Und da gibt es etwa so eine Beziehung und einen Austausch.
Katharina, ich glaube, hast du uns lustig gemacht. Wir spüren das Herz. Und wir freuen uns auf die Predigt in einer Woche. Herzlichen Dank schon mal für die Antwort.
Danke.
Gellet, ich predige ja nicht darüber, weil in unserer Gemeinde diesbezüglich nichts weh, gar nicht. Oder ich denke an den Graben, jung, alt, der ist uns schon lange, der ist schon meinen Vorgängern ganz wichtig gewesen und da laufen auch gute Sachen. Aber ich glaube, man muss dranbleiben und es ist Luft nach oben. Und ich möchte jetzt im letzten Teil noch einfach ein paar Merkmale von geistlicher Elternschaft uns beleuchten. Vielleicht hast du jetzt schon gedacht, ja, machen irgendwie das schon? Oder will das etwas? Oder dort mehr zu engagieren oder was auch immer. Ich möchte vor allem auch den Kontrast zeigen. Eben, was ist der Unterschied von einem Erzieher, von einem Lehrer, der einfach ja, sieht, so und so sollte es, und eben von Vater und Mutter im Herrn. Und ich möchte in einen Thessalonicher Text gehen, im Kapitel 2. Paulus sagt dort, wir sind unter euch bescheiden aufgetreten, wie eine Mutter ihr Kind pflegt. Ein bisschen weiter. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt, ermutigt und beschworen haben, sein Leben würdig vor Gott zu führen. Ihr merkt übrigens gerade im Schlussteil von diesem Satz, bei geistlicher Elternschaft geht es also nicht irgendwie um ein Wischi-Waschi, um unsere Liebe zueinander, und ich bin einfach jetzt irgendwie so eine softe Begleitung, sondern ihr seht am Schluss, das Ziel ist, das andere in eine würdige, in eine charakterfeste, standfeste Nachfolge Jesu zu führen, in ein lebenstüchtiges Leben. Darum da, und ich tue wie ein Vater, ermahnen, ermutigen, ich beschwöre dich, dein Leben würdig vor Gott zu führen. Geistliche Elternschaft, nochmal zu diesem Begriff. Es ist einfach so, bei irgendeinem Kind hast du einfach einen speziellen, fühlst du normalerweise einen speziellen Draht. Und darum ist schon nochmal der Begriff, oder, wo du etwas von dem aussagen. Eltern gehen mit ihren Kind im Durchschnitt anders um als Lehrer mit dem Kind oder als Chef mit dem Auszubildenden. Und manchmal auch anders als Pastoren mit ihren Schafen, mit ihren Leuten, wo es der Test weide, die dir anvertraute Herde, mach es aus gutem Motiv und so weiter. Aber als Mutter, als Vater vom Bild her, und wir haben gerade eben an Katharina als Beispiel, das heisst nicht, dass man es lieblich muss Mutter und Vater sein, aber vom Herz her ist es etwas anderes, als wenn man der Leiter oder der Chef ist. Floyd McClung hat, das ist ein langjähriger Jugend mit einer Mission Mitarbeiter oder ein Leiter gewesen und hat auch Bücher geschrieben, und er hat mal zu dieser Elternschaft das geschrieben: Anderen ein Vater oder eine Mutter im Herrn zu sein, hat meiner Meinung nach mehr mit dem zu tun, wer wir sind, als was wir tun. Unter anderem auch, was ist da bei mir an Verankerung beim Vater und beim gestrigen Vater. Die Art von Atmosphäre, die wir schaffen, ist ausschlaggebend. Ich meine nicht eine Atmosphäre, die man erhält, wenn man ein paar Kerzen anzündet und die richtige Musik spielt. Mit geistlicher Atmosphäre meine ich die Lebensprinzipien, die wir durch unsere Worte und Taten vermitteln. Dies geschieht nicht durch Zufall, es ist das Ergebnis unseres ganzen Lebens. Ich meine, wenn ihm jemand gut kennt, kann man sich ja auch nicht mehr verstellen, oder? Man ist einfach die Person. Wir spüren den Unterschied eben zum Zuchtmeister. Jesus ist dort ein hervorragendes Beispiel. Er als jüdischer Lehrer war eben nicht Lehrer, der einfach das Wort hat durch Seminar verkündet, sondern er war ein Rabbi, der ganz hedlich, manchmal alle 24 Stunden am Tag um die Jünger herum war, und er hat sein Leben mitgeteilt. Sein Herz. Er hat viel Zeit genommen. Er hat sich selber mitgeteilt, sich selber multipliziert. Darum hat die Jünger die Welt auf den Kopf gestellt in dieser kurzen Zeit. Ich möchte noch einmal als Kontrast einfach den Unterschied zeigen. Leiter oder Zuchtmeister, die das einfach per se als Aufgabe tun, oder eben Eltern im Herr. Linke Seite. Ein Leiter handeln, als seien sie diejenigen, die einen Menschen leiten. Also sie, es geht vor allem um sie, und dort ist auch gefährlich, dass sie die Leute, die sie anleiten, abhängig machen von sich. Und Eltern im Herr, sie glauben, dass Gott derjenige ist, der führt, und dass andere lernen, Gottes Führung in ihrem Leben zu erfahren. Also, ein Vater und Mutter im Herr probiert nicht, Kind an sich zu binden, sondern an Vater im Himmel zu binden, den lieb zu machen, dort eine Beziehung zu schaffen. Oder Zuchtmeister betonen, recht so, ich bin die Leiter, ich habe die Aufgabe, das muss ich machen. Das ist ja in gewissem Kontext ja auch richtig, aber für jemanden wirklich im Leben zu begleiten, ist das aber zu wenig. Und ein älterer Herr, die betonen die Verantwortung, die sie als Leiterschaft haben. Die Verantwortung, das ist etwas anderes, als die eigene Stellung ging für das Schreiben und zu strichen. Oder Zuchtmeister benutzen Gebote und Vorschriften, um Menschen vielleicht sogar mal zu gängeln und sie zur Anpassung zu zwingen. Und Eltern im Herr schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens und Wohlwollens, um geistliches Wachstum zu fördern. Und das ist zum Beispiel auch ging. Entscheiden müssen gegen die Ratsuchenden. Nicht, ob quasi die Ratsgeber, die geistlichen Eltern, Entscheid treffen für dieser, sondern Entscheid ist ging beim Ratsuchenden. Und vielleicht sieht da jemand mal, ich sehe das gar nicht im Moment, ich kann das gar nicht machen. Ja, dann gehört das vielleicht auch zum Prozess. Nachher, ein weiterer Punkt, Leiter oder Zuchtmeister setzen sich mit Sünde unter dem Aspekt äußerlichen Handels und der Gruppenkonformität auseinander. Also, dann ist wichtig, es muss stimmen, es muss aussen stimmen. Aber wir wissen, alles wirklich geht von innen nach aussen. Und geistige Eltern setzen sich mit Sünde im Hinblick auf die innere Einstellung und die Demut vor Gott auseinander. Und wenn das Herz sich anfängt zu verändern, fängt auch das Äußere sich anfängt zu verändern. Und das braucht manchmal schon Zeit. Das geht manchmal nicht von heute auf morgen. Und letzter Punkt, Zuchtmeister, er macht seinen Leiterjob und Eltern im Herr teilen Leben. Und das ist vielleicht eben auch eine der grossen Herausforderungen. Das heisst Zeit investieren. Das heisst ein offenes Haus haben. Das heisst, Herz investieren. Und wir sind da auch nicht alle gleich gemacht dafür. Das ist mir schon auch klar. Oder? Das weiss Gott auch. Und ich habe so gedacht, oder? Jemand, der vielleicht nicht so vom Typ her, nicht so eine offene Person ist, der kann aber gleich ganz ein guter Mentor oder Mentorin sein. Dann macht man einfach Zeit ab und hat ganz gute Qualität. Mässig gute Zeiten. Und jemand ist mehr eben der Typ, der wirklich das offene Haus hat und wirklich viel Zeit mit dem anderen verbringt. Ich glaube, diese Form kann auch verschieden sein, darf man nicht werten. Aber wichtig ist schon das Herz. Das Herz. Ich habe so gedacht, Väter und Mütter im Herr, das sind auch die, wenn dir mal etwas völlig misslingt oder du tust vielleicht Leute enttäuschen und Die laufen weg, oder die denken, ja, ist halt schon limitiert, der oder die, oder? Väter und Mütter im Herr, denen spielt das nicht die Rolle, wie gut du jetzt das gemacht hast. Die haben einfach ein Herz für dich. Das sind die, die dann kommen, genau in diesem Moment, wo das spüren, dass man das jetzt braucht, dass man jetzt vielleicht auch Trost und Verbauung braucht. Unabhängig von dem, was wir leisten. Das ist auch als Gest, als liebliche Eltern hoffentlich so. Gut, aber wir werden Fortsetzung hören, sicher auch ganz praktisch in der Woche von Katharina. Ich möchte zum Schluss kommen und mir ist einfach in Vorbereitung noch ein markanter Satz aufs Herz gekommen. Ich glaube, er soll auch heute zu unserem Herz etwas sagen und etwas auswirken. Es geht um einen allerletzten Satz im Alten Testament vom Propheten Maleachi. Und ich meine, der hat ganz fadengrad, genau mit diesem Thema, viel zu tun. Der Prophet redet dort vor Zukunft und dass er am Anfang, er redet dort von Elia. Und der Elia war ein Typus auf Johannes der Täufer. Wir merken das auch, wenn wir Lukas 1 lesen. Also im Grunde genommen sieht Gott da jemanden und mit dem er meint der Johannes der Täufer. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land schlage mit Bann. Also mit ihm kommt das, mit dem Johannes der Täufer, wo eine neue Zeit hat eingeläutet. Der Vorläufer von Jesus oder mit der Vorläufer vom Reich Gottes, vom Königreich Gottes. Er wird auch schaffen, dass so schlicht und eben so wichtig und so entscheidend, dass Väter mit ihren Söhnen es können. Dass die ältere Generation mit der jüngeren Generation sich offensichtlich augenfällig versöhnt. Und ich glaube, es ist so, wenn da kann jemand nur so viel fromms reden und so viel von Jesus reden, wenn ihm die Beziehung Vater, Kind, egal ist, dann stimmt etwas Grundlegendes nicht. Und er ist gestoppt in Entwicklung als Persönlichkeit, als Gotteskind. Maleachi, der allerletzte Vers, sagt, guckt, das ist etwas, wo, wenn ich das neu bringe mit Jesus, wenn ich die Lösung bringe, ist das etwas ganz Markantes, wo das Gottesvolk wird erleben. Es wird Versöhnung geben in der Familie. Es wird Versöhnung geben zwischen Eltern und Kind. Und gellet, das ist jetzt ein Thema natürlich für sich. Aber Versöhnung ist nicht, man hat beidseitig, hat man sich ins Herz geschlossen. Versöhnung meint hier, in meinem Herz habe ich mich versöhnt mit meinen Eltern. Vielleicht ist noch nicht Versöhnung im Sinn, die äußere Versöhnung. Aber in meinem Herz bin ich versöhnt und ich ehre meine Eltern. Oder von den Eltern her, der Kind, das wäre der zweite Teil von diesem Satz, genau gleich. Vielleicht sagt jemand, ich habe es schwierig gehabt, ich habe das und das erlebt, aber ich habe mich versöhnt mit meinem Vater, ich habe mich versöhnt mit meiner Mutter. Für mich ist es gut. Und ich hoffe, jetzt wir haben noch eine gute Zeit von uns. Das ist meine Versöhnung. Und Ich glaube, Gott hat mir den Vers aufs Herz gegeben, weil, wenn du vielleicht ein vermehrtes Engagement gesät ist als Vater und Mutter im Herrn, dann möchte ich schon noch mal sagen, nur zu, bitte, öffne dich da. Wir brauchen Väter und Mütter im Herrn, die sich die Zeit nehmen. Aber wenn du dort dich entwickeln willst, das ist Rückgrat, ob du versöhnt bist mit deinen Eltern und mit deinen Kindern. Sonst kannst du das nicht machen. Sonst kannst du diesen wichtigen Teil, diesen Rückenmarkteil, kannst du nicht weiterleben. Und das Junge, der Ratsuchende, die ist dort blockiert. Und wenn du auf der anderen Seite bist, als jemand, der sagt, ich will mir das überlegen, ob ich nicht so einen geistlichen Vater oder Mutter möchte zur Seite nehmen, ich kann dem verschieden sagen, dann ist auch das, dass du wirklich kannst wachsen da drin, dann ist das ein markantes Thema. Hast du versöhnte Beziehung mit deinen Eltern? Oder eben, wenn du selber Kind hast, mit dem Kind. Und das ist meine Schlussaufforderung oder meine Schlussausforderung an uns. Ich bitte, dass die Band vorkommt. Wir haben mit dem Kreuz, mit dem Gekreuzigten, haben wir diesen riesen Durchbruch oder riesen Vorteil, wo die Versöhnung möglich ist. Wo die Versöhnung ganz anders möglich ist, weil wir ja ein neues Herz haben, wer wiedergeboren ist. Und ich frage noch einfach, bist du horizontal? Und die Frage aller, die Livestream schauen, bist du horizontal? Bist du mit dem Vater im Himmel versöhnt durch Jesus Christus? Hast du den Zutritt durch Christus, durch das Opfer am Kreuz, das alles in die Ordnung gebracht hat? Hast du das ergriffen in deinem Herz, in einem Gebet, in einem Schritt? Weil das ist die Grundvoraussetzung. Und die zweite Frage, wenn du Eltern bist, bist du durch die Hilfe vom Kreuz von Christus, bist du versöhnt mit deinem Sohn und mit deiner Tochter? Oder ist das etwas, wo du dran bist oder wo du merkst, ich will nicht dran gehen? Es blockiert sämtliches, wenn das nicht ist. Es ist wirklich wahr. Darum der Malachi 3,24 Vers. Und Kind, die andere Frage, und auch da geht es durch das Kreuz, durch das Vaterkreuz, durch das Blut Jesu. Bist du versöhnt mit Mutter und Vater? Egal was war, egal ob sie dich fertig gemacht, klein gemacht, durch ihre Überforderung, vielleicht hoffentlich hast du es ganz gut gehabt. Aber bist du versöhnt? Und sonst, gang das Thema an. Es blockiert dich im Leben, es blockiert dich selber, Vater und Mutter im Herz werden. Wir werden das letzte Lied singen unter der Leitung der Band. Und tu dich mit diesen Fragen befassen. Red mit Jesus, wenn du ihn schon kennst persönlich, red mit ihm darüber. Und vielleicht ist das heute, vielleicht erinnere dich heute, der Heilige Geist auch sagt, mach den Weg noch fertig, den Prozess. Du hast noch mal angefangen. Und dann bist du erlahmt, bist du entmutigt gewesen. Hast vielleicht auch falsche Vorstellungen von Versöhnung. Nimm so mich auf. Nimm den Versöhnungsweg, den Versöhnungsgang auf. Er ist Kapital. Halleluja. Herr Jesus, jetzt bitte einfach um dein Wirken. Um dein Wirken. Amen.